Hallo, hier ist Ursula, dein Podcast-Host und Gründerin der Cheatflower Academy. Wusstest du, dass wir seit kurzem eine kostenfreie Online-Community hosten, in der du dir jede Woche Ayurveda-Tipps und Inspiration für deinen Alltag holen kannst? Im Rahmen unserer Cheatflower 108-Community kannst du kostenfrei dabei sein. Es erwarten dich jede Woche Wissensimpulse, Inspiration in Form von Geschichten, Denkanstöße zur Reflexion, Austausch mit Gleichgesinnten und Wohlfühlzeit mit Meditation, Atemübungen oder Yoga. Wenn dich das interessiert, schau auf unsere Website www.jadeflower.academy. Ich freue mich, wenn ich auch dich dort bald begrüßen darf. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und danke dir, dass du hier bist.
Ja, also die Haut, die regeneriert sich oder erneuert sich ja alle 4 Wochen. Als ich dann angefangen habe mit dem Trifala und warmes Wasser am Morgen, also mir hat warmes Wasser am Morgen schon unglaublich viel geholfen und das aber dann wirklich konstant, würde ich schon sagen, in ein paar Monaten hat sich das Hautbild wirklich komplett verändert. Eigentlich in ein paar Wochen, wenn man wirklich auch konstant dran bleibt.
Im Ayurveda ist ja auch die Haut ein Diagnose-Tool. Also Therapeuten können ja auch an der Haut sehen, ob der Körper zum Beispiel gerade überfordert ist beim Detoxen. Ne? Dann passiert dann halt die Entgiftung über die Haut oder wenn jemand Hautprobleme hat, da kann man dann eben auch Dinge ablesen.
Herzlich willkommen bei Folge 42 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich. Mein Name ist Ursula Feuerherd und du hörst den Podcast der Jadeflower Academy. Heute geht es um ein Thema, das wir uns alle wünschen. Also vor allem wir Frauen, schöne und strahlende Haut. Dazu habe ich Vera und Bibi eingeladen, die Gründerinnen von You Are You, einer Ayurveda-inspirierten Hautpflege aus Österreich. Und bevor ich dir erzähle, was dich gleich im Interview erwartet, gibt's noch ein Goodie für dich. Vera und Bibi haben uns ihre besten Tipps für dosha-gerechte Hautpflege zusammengestellt und mir einen 10% Gutschein auf ihre Produkte für dich mitgegeben. Wie kommst du dazu? Den Link findest du in den Shownotes, der lautet www.jadeflower.academy/haut. Worum geht's im Interview? Du erfährst gleich, warum Hautpflege im Ayurveda weit über Cremes hinausgeht, welche häufigen Fehler es bei der Hautpflege gibt und was du stattdessen tun kannst, wie sich dein Hauttyp nach Ayurveda einordnen lässt und welche Pflege da entsprechend wirkt und warum weniger oft mehr ist. Also, wenn du dich schon immer gefragt hast, wie minimalistische Hautpflege nach Ayurveda aussieht, dann bleib unbedingt dran und vergiss nicht, dir die Ayurveda-Hautpflegetipps samt Einkaufsgutschein zu holen. Du findest den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Vera, liebe Bibi von You Are You. Ich freue mich, dass ihr bei mir im Podcast seid.
Ja, voll schön, dass ihr hier seid.
Ihr beiden, ihr seid gemeinsam Unternehmerinnen und ihr habt die ayurvedische Hautpflege in den Mittelpunkt eures Tuns gestellt. Und jetzt möchte ich gern wissen, wer seid ihr und was hat euch dazu inspiriert?
Also ich fange mal an. Ich bin die Bibi. Ich bin Make-up-Artistin, komme aus dem Kosmetikbereich und ich glaube, der erste Moment, wo ich mit Ayurveda in Berührung gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, wow, das kann wirklich was, war damals, als Vera bei mir für ein Wochenende da war, wo wir uns noch nicht so gut gekannt hatten. Wir haben richtig gebondet, das war voll ein schöner Moment damals. Und sie hat mir eine ayurvedische Beratung gemacht, weil ich immer schon Unreinheiten hatte bei den Schultern und beim Rücken. Und mit ihren Tipps und allem, was sie mir damals geraten hat, habe ich dann das echt in so ein paar Monaten in den Griff bekommen. Ja, und das war ein richtiger Gamechanger.
Ich fange nochmal vielleicht ein bisschen eher an. Also ich bin Vera. Ich bin hier gerade aus Barcelona zugeschaltet. Bibi ist in Österreich. Und wir haben uns in Barcelona kennengelernt, wo Bibi auch lange gelebt hat. Und ich bin gelernte Grafikdesignerin und habe dann vor 7, 8 Jahren angefangen, mich im Ayurveda weiter und fortzubilden und habe dann diverse Kurse und Seminare belegt und habe dann auch mehrere Ausbildungen gemacht. Und Bibi ist eben Make-up-Artistin, aber auch Yoga-Lehrerin und wir hatten sofort so ein gemeinsames Steckenpferd. Also dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit, einfach auch so eine holistische Lebensweise. Das liegt uns eben beiden sehr am Herzen. Und genau, wie sie sagt, dann hatten wir eben so dieses gemeinsame Wochenende, wo wir eben uns ganz besonders viel ausgetauscht haben über Ayurveda. Und ja, und dann irgendwann kam es dann so, dass wir dann gesagt haben, ach, lass uns doch ein gemeinsames Projekt machen. Und es ist dann einfach so in diese Richtung geschlossen.
Vera, was ich immer ganz spannend finde, also Bibi, bei dir war es die Haut und die Vera, die Ayurveda in dein Leben gebracht haben. Was war das bei dir, Vera?
Was Ayurveda in mein Leben gebracht hat, also es ist ja bei vielen Leuten so, dass wenn sie so krasse Umstürze in ihrem Leben haben, dass sie dann auch noch einmal alles so ein bisschen neu bewerten. Und bei mir war es eben auch eine Person, ein Verlust, ein schöner Verlust in meinem Leben, der dann dazu geführt hat, dass ich eben auch mein Leben nochmal so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt habe und einfach gedacht habe, okay, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht und welche Interessen, die ich habe, könnte ich noch ein bisschen mehr mich nachverfolgen. Ne? Man ist ja dann auch häufig so in seinem Hamsterrad. Und genau, dieses sehr einschneidende Erlebnis hat dann dazu geführt, dass ich mich dann so ein bisschen umgeschaut habe. Und dann muss ich schon sagen, ich habe es jetzt nicht so gesucht. Wie gesagt, ich hatte dieses sehr einschneidende Erlebnis und das hat dann dazu geführt, dass ich so ein bisschen mir alle Bereiche meines Lebens nochmal ein bisschen angeschaut habe. Und dann würde ich eigentlich eher sagen, dass Ayurveda hat eher mich gefunden als andersrum, weil ich wirklich sehr zufällig dann in diesem ersten Kurs gelandet bin, so aus, ach, hört sich gut an, interessiert mich, gehe ich mal hin. Und ich bin wirklich beim ersten Mal nach Hause gekommen und war so komplett geflasht und habe sofort gemerkt und gespürt, wie es einfach mein komplettes internes System auf den Kopf gestellt hat und habe dann meinem Mann 3 Stunden was davon erzählt und war total begeistert und so. Mm-hmm. Und genau, seitdem hat es mich dann auch eigentlich nicht mehr so richtig losgelassen.
Mm-hmm. Ja, das höre ich von vielen. Das ging mir auch so. Ayurveda-Liebe. Lass uns über die Haut sprechen, euer Expertisenthema. Was ist denn im Ayurveda eigentlich das Grundverständnis für schöne Haut?
Also, es ist einfach viel runder und ganzheitlicher, viel holistischer Ansatz. Ich denke, dass im Ayurveda eine schöne Haut ist nicht so wie in der westlichen Gesellschaft, wo man schöne Haut oft faltenfrei, als faltenfrei ansieht oder als eine Haut ohne Pigmentierungen, einfach so eine fast schon photogeshoppte Haut, sondern im Ayurveda ist Haut, da geht es um Lebensstil, um positiven Mindset, gesunde Ernährung, auch die richtige Hautpflege. Also ist viel, viel runder einfach aus unserer Sicht.
Das heißt, die Haut ist ein Ausdruck von dem, was bei uns los ist?
Ja, ein Spiegel der Seele, auf jeden Fall. Ich denke, ich habe viel auch, man kann noch so schön sein, jetzt so rein diesen westlichen Idealen entsprechend, aber wenn man von innen, das hört man oft, aber wirklich, wenn man sich nicht schön fühlt oder man ist traurig oder man hat schlechte Lebensgewohnheiten über einen langen Zeitraum. Ich glaube, dieses Strahlen, von dem wir immer reden, das ist nicht nur was von außen kommt mit Make-up oder der richtigen Figur, sondern das geht viel, viel tiefer und viel, viel weiter und viel ganzheitlicher, das Ganze.
Im Ayurveda ist ja auch die Haut ein Diagnose-Tool. Und wir sagen auch immer, schöne Haut ist vor allem halt auch ein Spiegel für einen gesunden Körper. Also wir können ja auch, also Therapeuten können ja auch an der Haut sehen, ob der Körper zum Beispiel gerade überfordert ist beim Detoxen. Ne? Dann passiert dann halt die Entgiftung über die Haut oder wenn jemand Hautprobleme hat, da kann man dann eben auch Dinge ablesen. Und insofern ist die Haut auch eben in Ayurveda mit dem ganzen Körper und eben auch schön gleich gesund am Ende dann.
Was verrät denn die Haut noch über uns oder auf was schaut man dann, wenn man zum Ayurveda-Therapeuten, Therapeutin geht? Worauf achtest du da und was verrät dir das, was los ist bei der Person?
Also es gibt verschiedene Dinge. Man kann zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in die Dosha direkt reingehen, wenn jemand ankommt und hat wirklich sehr sehr, sehr trockene Haut und so richtige, so kleine Knitterfältchen, wo man sieht, dass die Haut einfach wirklich, da fehlt Feuchtigkeit, dann kann man meistens schon feststellen, dass da eben Vata sehr erhöht ist. Und selbst wenn das sozusagen in der Grundkonstitution einfach veranlagt ist, dass die Haut eher trocken ist, kann man aber trotzdem mit der entsprechenden Ernährung und auch Pflege und so weiter dafür sorgen, dass das besser wird. Also ich höre ganz häufig von Leuten, die dann sagen, ja, ich habe eine Haut, aber das ist ja auch nie fest. Also wir wissen ja auch im Ayurveda, die Sachen verändern sich durch äußere Umstände, durch die Jahreszeiten etc.
Darf ich da kurz zwischenfragen, wie lang dauert es, dass sich so Dinge ändern, wie auch bei dir, Bibi, mit den Unreinheiten auf der Schulter oder so trockene Haut? Wie lange braucht es, dass sich sowas verändert?
Ja, also die Haut, die regeneriert sich oder erneuert sich ja alle 4 Wochen. Und es kommt halt darauf an, inwiefern, als ich dann angefangen habe mit den, ich glaube, Trifala und warmes Wasser am Morgen. Also mir hat warmes Wasser am Morgen schon unglaublich viel geholfen. Und das aber dann wirklich konstant, würde ich schon sagen, in ein paar Monaten hat sich das Hautbild wirklich komplett verändert. Also dass ich jetzt auch keine Narben mehr hatte, das dauert natürlich dann länger, weil da braucht man schon ein paar Zyklen. Aber man spürt schon in ein paar Wochen, wenn einem das, also intuitiv spürt man es, glaube ich, schon früher, aber auch wirklich visuell, eigentlich in ein paar Wochen, wenn man wirklich auch konstant dran bleibt. Aus eigener Erfahrung jetzt, aber das ist natürlich, je nachdem, was dann los ist im Körper, wahrscheinlich auch wieder individuell.
Ja, genau, es kommt auch, glaube ich, wirklich darauf an, was das Ungleichgewicht dann ist. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn der Darm nicht im Gleichgewicht ist, kann man das zum Beispiel auch manchmal an der Haut dann eben sehen. Und das dauert natürlich ein bisschen länger, bis der Darm dann saniert ist, aber genau, ich hätte jetzt auch spontan gesagt, so ein paar Wochen muss man schon Geduld haben, aber dann, wir wollen ja auch nicht nur kurzfristige Erfolge erzielen, sondern wir wollen ja auch nachhaltig und langfristig dann was für uns tun.
Ja. Jetzt waren wir gerade dabei, was man alles ablesen kann an der Haut. Da hast du jetzt als erstes mal die Fältchen gesagt, oder wenn man trockene Haut hat, was gibt's denn noch?
Also ein Thema, was auch immer sehr, ich sag mal, leicht zu identifizieren ist, sind Rötungen. Man sieht, also häufig kommen die Leute dann, wenn wir zum Beispiel auch so Märkten auch sind, bei Brand, dann kommen die zu mir und man hat dann einfach sehr schnell klar, okay, allein die Hautfarbe sagt mir schon, dass da sehr viel Pita, sehr viel Feuer ist. ein anderes Merkmal wäre dann jetzt zum Beispiel auch Sommersprossen und eben oder Sonnenflecken, uns auch wo Pita spricht. Aber ja, wenn die Haut eben sehr schnell gereizt, sehr schnell gerötet ist, das ist dann eben auch was, wo man sehr schnell dann eben das Pita aus identifizieren kann. Und genau, und dann eben bei Kapha sieht man es halt häufig, dass die Haut so ein bisschen fahl ist. Und selbst wenn die Leute, also das ist eine Haut, die eher ölig ist von der Tendenz oder auch eher die Tendenz zu Unreinheiten hat. Aber selbst wenn man das nicht sieht bei der Person, ist es trotzdem eher so ein etwas fahlerer Tag.
Wo man halt merkt, was meinst du mit Fahle? Wie schaut das aus?
Nicht so gut durchblutet, dass die Haut einfach so ein bisschen, der Ton ist so ein bisschen aschiger und so. Und dann, merkt man einfach, also ist ja mit Erde in Verbindung und dass es dann einfach ein bisschen träger ist. Und genau, dass da eben auch dann vielleicht schon mal manchmal so kleine Ödeme, dass ein bisschen Wassereinlagerungen da sind und so, weil eben der Stoffwechsel und da dann nicht so gut. Die Luft wird nicht so gut abtransportiert etc. Das wäre eben so ein Kapha-Thema. Und ja, Thema Unreinheiten ist halt auch immer natürlich ist auch ein großes Thema für viele Leute. Und da muss man dann schauen, ist das jetzt eher eine rote, entzündliche Unreinhaut, das wäre dann eine Pita-Geschichte, oder ist das eher so eine tiefliegende, so eine Akne-Geschichte, das wäre dann eher eine Kapha-Unreinhaut.
Genau. Das heißt, das Grundverständnis für ein schönes Hautbild, da kann man sich verabschieden von so einem Stereotypenbild. So sollte das bei jeder Frau ausschauen.
Ja, absolut. Ich glaube auch, das ist so von Jahreszeiten auch abhängig. Ich glaube, die Haut zeigt uns einfach immer wieder in Zyklen, wie es uns gerade geht, und ist auch nichts Statisches. Und das ist einfach was Lebendiges, wo man immer mal wieder sich eintunen kann, so wie geht's mir gerade, brauche ich ein bisschen mehr Pflege, ein bisschen mehr Selbstliebe, einfach, dass man hinschauen darf, was vielleicht gerade aus Balance gekommen ist.
Was sind denn da so Einflussfaktoren auf die Haut, die wir im täglichen Leben haben?
Ich glaube, eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist tatsächlich für die Haut, ist eben die Verdauung. Also Agni ist bestimmt auch bei mir ein Begriff, und dass man da eben schaut, genau, dass die Verdauung gut funktioniert, dass der Körper die Nährstoffe, die reinkommen, eben auch verwerten kann. Und genau, dann eben auch die Sachen, die er nicht braucht, dann eben gut ausscheidet. Also eine regelmäßige Verdauung ist definitiv auch wichtig an der Stelle. Und Ernährung natürlich, klar, das weiß jeder, der schon mal 3 Tage hintereinander als Jugendlicher im Zelt geschlafen hat und nur Chips und Pommes gegessen hat. Ich sag mal, das merkt man dann natürlich relativ schnell, wo die Haut dann relativ schnell sagt, das ist mir jetzt hier gerade alles ein bisschen zu viele Transfette und so weiter. Also natürlich Ernährung ist ein riesiger Einflussfaktor. Genau, wie willst du noch?
Ja, also ich glaube, auf jeden Fall auch die richtige Hautpflege. Das geht jetzt, wie wir auch selber immer voll, also unsere Philosophie, das muss nicht viel sein. Ich brauche jetzt nicht 10 Serien und 3 verschiedene Reiniger, aber dass ich erkenne, wo stehe ich gerade, und dass ich dann in unserem Fall einfach, wir arbeiten gerne mit Ölen, und dann die richtige Pflege auch habe. Minimalistisch, aber jetzt nicht für eine ganz trockene Haut Elixier oder eine Creme, die super schnell einzieht, sondern da wirklich wieder nährend arbeiten, und für eine ölige Haut genau das Gegenteil, dass man auch da das Richtige verwendet. Genau. Und auch, ich glaube, auch wenn man jetzt nochmal eben dieses ganze Körper, Geist und Seele, also Ernährung, dann auch die Pflege von außen, aber auch eben positiver Mindset. Ich glaube, das wird auch voll oft unterschätzt, wie wichtig das einmal auch ist. Einfach eine gute Haltung, natürlich nicht immer, aber so im Grundding einfach schöne Gedanken zu haben und einfach auch Liebe in sich zu haben. Und das strahlt auch von innen, glaube ich. Und wirkt sich auch aus, wenn man mal eine Phase hat, wo es einem nicht gut geht, wo man merkt, boah, das hat gerade richtig an mir gezerrt. Das sieht man, wenn das sieht, man sieht das an den Menschen, und da hat man das Gefühl, oh, da braucht jetzt wieder Liebe und Plumping und Nahrung. Also dass man auch, dass es verschiedene Faktoren gibt, wie so eine Haut, was eine Haut beeinflussen kann.
Ich würde gerne die gleich aus deiner Kosmetik-Artist-Sicht fragen, in Richtung verschiedene kosmetische Probleme wie große Poren. Aber vorher würde ich gerne mal die Vera was fragen, und zwar, wenn wir über die Haut sprechen und auch, dass das im Ausdruck von dem ist, was los ist, in welcher Lebensphase wir stecken oder die Jahreszeiten. Ayurveda spricht ja von den 7 Körpergeweben, und die werden ja nacheinander genährt, weil du vorher auch die Ernährung angesprochen hast. An welcher Stelle steht denn da die Haut?
Auf jeden Fall ganz am Anfang, also wird auf jeden Fall vom Rasa Dato beeinflusst und Rakta natürlich. Also natürlich ist es so, dass das Blut, wenn das Blut nicht hier rein ist, in Anführungszeichen, weil wir Toxine im Blut haben, ist das eben der erste Punkt, wo die Haut als größtes Entgiftungsorgan dann einfach die Arbeit übernimmt. Also eigentlich sollte man auch bei jeder Hautunreinheit dankbar sein, weil das sozusagen unser Körper ist, der sozusagen versucht, quasi Toxine aus dem Körper eben auch die Haut ist oben der Entgiftungsorgan. Rasa und Rakta sind also beiden Hautdaten.
Okay, das heißt, deswegen sieht man auch relativ schnell an der Haut, was so los ist an Giftstoffen im Körper.
Alles genau. Alles genau.
Jetzt möchte ich gerne ein bisschen so Frauen-Girly-Talk machen.
Was gibt's denn? Das lieben wir. Sehr gerne.
Was gibt's denn so konkret? Jetzt zum Beispiel große Poren, oder was sind jetzt so ganz häufige Sachen, die ihr kennt, wo die Leute sagen, boah, ich möchte gerne was tun?
Ja, also ich glaube, bei den großen Poren, wenn du das gerade angesprochen hast, das Problem ist, dass wir gar nicht mehr wissen oder gewohnt sind, wie eine normale Haut überhaupt aussieht. Das heißt, was wir halt sehen, und warum möchten wir alle keine Poren haben? Es ist total menschlich, und manche haben halt größere Poren wegen ihrer Konstitution. Aber ich glaube, wir sind alle ein bisschen geblendet von diesen ganzen Photoshop-Bildern, denen wir ständig die wir ständig unter unseren Augen haben. Und jetzt gerade in den Beauty-Beratungen, die ich mache, die Themen, mit denen die Frauen kommen, mit denen sie unglücklich sind, sind oft Themen, wo ich das Gefühl habe, ah, da müssen wir ganz woanders anfangen, weil das ist total in Ordnung, Poren zu haben. Und Männer haben halt ein bisschen größere Poren. Und das, was wir halt sehen, ist auch gar nicht natürlich. Und Männer haben natürlich eine total feine Haut. Das ist aber auch manchmal auch einfach genetisch veranlagt. Und da einfach wieder dieses, man kann schon was machen. Es gibt dann halt diese Silikonprimers, die man drüber macht. Aber im Prinzip ist es wie beim Badezimmer, bei den Silikonfugen. Man gleicht sich dann halt einfach zu. Also rein visuell geht das im Moment, aber ich glaube, gerade bei diesen Sachen, auch mit Falten und so, sehe ich auch ganz oft in meinem Studio die Frauen, die so unglücklich sind, aber einfach, weil uns das verkauft wird, dass wir Frauen nicht altern dürfen und wir sehr streng mit uns auch sind. Also, und das ist auch ein Prozess, also es ist auch ein, wir werden da nicht gewinnen. Also es wird passieren, wir werden altern, wenn wir große Poren haben, die werden nicht auf einmal verschwinden. Die können natürlich verfeinert sein, auch gerade wenn man mit richtigen Produkten arbeitet, dass die nicht noch größer werden und verstopft sind, aber dass man auch einfach wirklich lernt, sich anzunehmen. Es klingt so einfach, aber das für mich bei den Coachings geht immer weiter zurück, dass man mal überlegt, wieso möchte ich denn überhaupt das und das wegbekommen und bin so streng mit mir?
Ich glaube auch nochmal das Thema Glow, nochmal, das ist ja auch mal heute so ein Reizwort. Und wir hatten auch schon diese Begegnung mit Menschen, die, also Frauen, die jetzt dann zum Beispiel ein bisschen älter waren und dann eben ein paar Falten hatten, die so gestrahlt haben, also wo auch wirklich die Haut wie von innen in diesem Glow ist. Weil wenn wir jetzt klassische Schönheitsideale zugrunde legen, ab einem gewissen Alter kann man gar nicht mehr schön sein oder man lässt halt was machen. Aber da glauben wir halt überhaupt nicht dran. Also es gibt einfach junge Menschen, die keine schöne Haut haben. Es gibt alte Menschen, die einfach eine wunderschöne Haut haben. Und jetzt ist eben die Frage, woran macht man das fest? Ne?
Und da kommt der Glow ins Spiel.
Ja.
Ja.
Und das ist einfach eine riesige Industrie, die dir suggeriert, so auszusehen. Und im Endeffekt steht einfach nur Konsum dahinter. Weil ich nehme das, ich finde, wenn man sich jetzt auch Hollywood oder so ansieht und Leute, die relativ viel Mittel haben, vielleicht sich den ganzen Schönheitssachen zu unterziehen, dann sehen die oft trotzdem nicht viel jünger aus. Die sehen halt aus, ob sie was gemacht haben, was total in Ordnung ist. Also überhaupt nicht pro oder contra das, aber dass man auch sich überlegt, wie viel Energie da eigentlich reinfließt an Zeit und an Geld auch und dann auch an Gedanken, ja, und Schmerzen, was dass man auch sich das mal auf die Waage legt, weil im Endeffekt, ich glaube, es ist auch so ein Anhaften an dem, dass diese ewige Jugendlichkeit wird uns so toll verkaufen, das ist das Ziel, aber wir werden alle, es ist alles ist vergänglich. Und wenn man das mal verinnerlicht, dann findet man vielleicht einen Frieden und merkt, dass eben dieses Strahlen und diese Gelassenheit bringt einem viel mehr Schönheit und wird wahrscheinlich öfter auch mal angesprochen, wie wenn man so zwanghaft versucht, irgendwelchen Sachen hinterherzurennen, die sowieso einem irgendwann aus den Händen gleiten werden.
Oder auch die Lachfältchen freudig annimmt, das ist ja so ein schöner so schön. Ausdruck von Persönlichkeit, ja.
Ja.
Wie schaut denn so eine typische oder ideale Morgen- und Abendroutine für die Haut aus?
Also eine ayurvedische Morgenroutine beginnt natürlich erstmal mit der Reinigung. Und das würden wir tatsächlich auch immer als erstes dann empfehlen. Also wahrscheinlich auch bekannt bei deinen ZuhörerInnen, das Zungenschaben, Öl ziehen, Zähne putzen und warmes Wasser trinken. Und wir wissen ja, dass es eben auch Teil dann der schönen Haut ist, wie man mit seinem Gesamtkörper umgeht. Und dann für die Haut, also wir glauben eigentlich, dass man morgens auch sich das Gesicht nur mit Wasser reinigen kann. Das reicht dann eben meistens. Wir haben jetzt ja über die Nacht hoffentlich keine Feinstaubpartikel etc. Da kann man sich dann quasi einfach so ein bisschen erfrischen. Und dann trägt man eben seine Pflege auf. Wir empfehlen eben, da mit Ölen zu arbeiten, weil wir oben das gut finden, dass man da diese ganzen Zusatzstoffe nicht braucht, die man halt bei einer Creme dann immer braucht. Also die Cremes sind ja immer Emulsionen, vielleicht als kleiner Exkurs von Öl in Wasser. Und dadurch, dass sich diese beiden Phasen, das kennt man vom Salatdressing, nicht mischen, muss man eben mit einem Emulgator arbeiten, der dann eben die Phase in diese cremige Textur bringt. Und dadurch, dass man mit Wasser arbeitet, dann eben auch mit Konservierungsmitteln. Und dann, also es sind einfach im Creme sehr viele Mittel, die dafür da sind, dass die Textur einfach da ist. Und selbst wenn die jetzt wie bei Naturkosmetik nicht unbedingt schädlich sind, aber die bringen halt auch trotzdem keinen Mehrwert, außer eben die Textur. Und deswegen glauben wir eben, dass man da mit reinen Pflanzenölen einfach eine sehr viel bessere und minimalistischere Pflege ohne Zusatzstoffe erreichen kann.
Mhm. Darf ich kurz erzählen? Ich habe im Vorgespräch habe ich euch gerade gefragt, im Ayurveda haben wir eine ganz spezielle Sicht auf die Hautpflege. Man gibt sie nur das auf die Haut, was man auch essen würde. Und da habt ihr gesagt, das unterschreiben wir absolut. Und ich habe auch schon eure Produkte zu Hause. Und auf den Cremen, da stehen ja oft riesen lange Listen an Zutaten. Da steht drauf 100% Natural Oils.
Ja, genau. Mhm. Und das könntest du dir jetzt auch als Salat dressen, wenn du möchtest. Es schmeckt.
Genau. Ja. Okay, also mit Wasser und dann kommt die Pflege.
Dann kommt direkt die Pflege. Man kann, wenn man möchte, als Zwischenschritt auch noch mit einem Hydrolat zum Beispiel arbeiten, um dann nochmal so ein bisschen das Gesicht zusätzlich ein bisschen zu pflegen. Aber theoretisch, also wenn man...
Was ist ein Hydrolat? Magst du das kurz erläutern?
Ja, also ein Hydrolat ist sozusagen ein Pflanzenwasser und das wird aus Wasserdampfdestillation gewonnen. Es ist so ein bisschen ähnlich wie der Herstellungsprozess von ätherischen Ölen, nur wird eben mit dem Wasserdampf kommt dann eben quasi ein Pflanzenwasser dabei raus und kein Öl. Und da gibt es zum Beispiel Rosenwasser, was auch standardmäßig im Ayurveda oft empfohlen wird. Das ist auch der Basisstoff von unseren Sprays zum Beispiel, die wir auch im Programm haben. Da sind eben auch Hydrolate drin. Aber nochmal, das ist wirklich optional. Also wenn man wirklich eine minimalistische Pflege haben möchte, reicht es theoretisch die feuchte Haut, ein paar Tropfen Öl und dann ist man eigentlich good to go.
Muss das feucht sein? Darf ich da nur kurz nachfragen? Also auf die trockene Haut, also komplett abtrocknen und dann Öl drauf, ist nicht empfohlen.
Mhm. Das bereitet uns immer wirklich physische Schmerzen, wenn wir so Videos sehen, die Leute ihre Babys, ihre trockenen Babys mit Öl einölen und man denkt immer so, nein! Weil nicht quasi der hauteigene Fettschutzmantel wirklich wegemulgiert wird. Also das ist quasi dann super zum Reinigen. Man kennt das von Kindern, die so Kinderschminke drauf haben zum Beispiel. Da kann man einfach mit Öl, mit trocken, also auch der trockenen Haut, dann sehr schön Sachen eben wegnehmen. Aber wir wollen ja quasi die Haut befeuchten. Und deswegen, wenn man dann auf die feuchte Haut das Öl aufträgt, dann schließt sozusagen das Öl wie so eine, ja, okklusiv nennt man das dann, wie so eine Barriere, dann die Feuchtigkeit in der Haut ein. Und deswegen, also das gilt auch für Körperöle, man sollte die dann tatsächlich immer auf die feuchte Haut auf, wenn man jetzt wieder eine gute Pflege benutzt.
Okay.
Genau. Und dann kommt natürlich jetzt bei der morgendlichen Pflege dann das Thema Sonnenschutz ins Spiel. Da muss man halt sagen, es gibt da ja sehr viele verschiedene Stimmen. Natürlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass eben ein Sonnenschutz auch immer noch mal sehr viele Inhaltsstoffe extra hat. Und andererseits ist es natürlich schon so, dass die Hautalterung eben besonders durch UV-Strahlung vorangetrieben wird. Insofern gibt es eben jetzt viele Leute aus unserer Bubble, sage ich jetzt mal, die wirklich Sonnenschutz an 365 Tagen im Jahr empfehlen, auch im Innenraum.
Mhm.
Das kann man machen.
Was auch im Winter im Innenraum. Winter
immer, aha, genau. Okay. Wir selber machen das nicht so unbedingt, sondern wir versuchen halt einfach eher, also wir benutzen natürlich Sonnenschutz, wenn man jetzt weiß, man ist wirklich in der Sonne und man ist viel draußen. Aber vor allem glauben wir eben auch an diese, also wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Kappe, ich hätte im Sommer, man sieht mich eigentlich nie ohne Kopfbedeckung, weil ich dann halt quasi mir immer diesen natürlichen Schatten selbst mache und dann eben dadurch meine Haut dann eben gar nicht so der so eine Aussetze. Aber genau. Also das wäre dann theoretisch der letzte Schritt für tagsüber. Und genau, wer Make-up benutzt zum Beispiel, das ist auch ein Tipp von Bibi, man kann zum Beispiel auch das Öl einfach in Foundation mit reinmischen. Also dann kann man einfach so ein paar Tröpfchen von dem Öl in seine Foundation, dann hat man quasi so ein bisschen mehr Pflege.
Braucht es dann vorher erstmal das Öl, damit irgendwie eine Schutzschicht da ist, oder kann man dann direkt auf die trockene Haut, weil dann die Foundation ja auch so einzieht, oder wie funktioniert das?
Also im besten Falle benutzt man natürlich Naturkosmetik, also auch beim Make-up achtet man auf clean Marken, die keine schädlichen Inhaltsstoffe haben. Und dann kann man, dadurch, dass ja dann die Foundation mit dem Öl angereichert wird, korrigiere mich, Baby, aber kann man die dann einfach so zusammen verwenden. Genau. Und die Abendroutine, da muss man halt natürlich dann erstmal sich den Tag erstmal wieder vom Gesicht runter bekommen. Und da gibt's natürlich verschiedene Produkte. Es kommt auch ein bisschen auf den Hauttyp an. Die minimalistischste Art und Weise ist, eine Ölreinigung zu machen. Und dann da eben wirklich auf die trockene Haut, wo man, kann man sich ganz leicht zu Hause eine Mischung aus Rizinusöl und Mandelöl, ein geringerer Anteil Rizinusöl, je trockener die Haut ist, weil es schon sehr stark zieht auch. Und dann trägt man sich das auf die trockene Haut auf und nimmt das einfach mit so einem feuchtwarmen Waschlappen oder kleinen Handtuch wieder runter.
Kann man damit auch Augen-Make-up entfernen?
Ja.
Also Rizinusöl, Mandelöl und je nachdem, wie trocken die Haut ist.
Genau, also ich würde jetzt bei trockener Haut 10% reicht auf 90% Mandelöl. Das kann man sich dann einfach in so einem Pumpspender, in so einer Flasche und natürlich hochwertige Bio-Öle. Und genau, dann hat man quasi das mit dem feuchten, warmen Tuch wieder runtergenommen und dann ist die Haut erstmal sauber. Und dann fängt man dann jetzt im nächsten Schritt, kann man jetzt entweder wieder sich die Haut nochmal befeuchten. Wenn man jetzt ein Waschgel oder eine Waschlotion oder sowas genommen hat, ist es gut, nochmal einen Zwischenschritt mit einem Toner zu machen oder auch jetzt ein Hydrolat wie Rosenwasser etc.
Toner ist was?
Das ist quasi so ein Gesichtswasser. Wir haben zum Beispiel diese Mood Sprays, aber es gibt das natürlich auch von anderen Marken. Und was die halt machen, die regulieren wieder den pH-Wert der Haut. Weil die alkalische, also die Reinigung ist meistens alkalisch und dann hat man eben der Säureschutzmantel der Haut wird damit halt kurzfristig aus der Balance gebracht und dann kann man das eben mit so einem Hydrolat oder Toner wieder ins Saure zurückholen vom pH und dann als nächstes die Pflege. Aber auch das macht die Haut auch von allein. Also man kann das dann quasi mit dem Toner unterstützen und beschleunigen, aber der pH der Haut regelt sich dann auch so alleine wieder zurück. Genau, und dann kann man halt entweder sofort wieder auf die feuchte Haut mit seinem Öl starten oder man kann dann natürlich auch mit verschiedenen Wirkstoffen noch arbeiten. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Feuchtigkeitsserum noch mit ins Programm aufgenommen auf der Basis von Rosenwasser und Hyaluronsäure und Aloe Vera, was eben nochmal so ein bisschen extra Feuchtigkeit gibt. Aber dann gibt es eben auch verschiedene Wirkstoffe, die für verschiedene Dinge gut sind, also Vitamin C oder was man halt so noch zur Unterstützung nehmen möchte. Und das wird dann eben, der letzte Schritt ist dann halt immer das Öl. Und dann würde ich da auch sagen, wir sagen ja, man braucht wirklich nur so ein paar Tropfen, aber abends würde ich dann schon immer sagen, ruhig ein bisschen mehr. Da kann man dann der Haut dann wirklich nochmal die 2-3 Tropfen extra gönnen, damit die dann über die Nacht sich richtig schön gepflegt fühlen.
Ja, das heißt, ihr empfiehlt es wirklich zweimal am Tag, weil es gibt ja auch so, wie du gerade gesagt hast, die Haut reguliert sich dann wieder selber und also wie viel Unterstützung braucht da wirklich jeder also oder
ich,
jede?
Ich sage immer, und das ist eben auch wieder dieses Ayurvedische, sodass man auch wirklich nicht immer das Gleiche macht, sondern wirklich sich anschaut, was brauche ich heute? Und das Schöne ist halt an diesen, entweder mit Aloe Vera oder mit dem Hyaluronserum, dieses Gemisch, wo man die Öltropfen selber bestimmt, dass man halt auch wirklich sagen kann, ich verwende jetzt nachher noch einen Sonnenschutz. Ich mache morgen nur 1-2 Tropfen in meine Hydra Base oder auf mein feuchtes Gesicht, weil es kommt noch was. Und am Abend, wo ich das Gefühl habe, boah, ich war jetzt draußen, es war ein kalter Tag, ich brauche ein bisschen mehr Schutz, dann mache ich mir ein paar Tropfen mehr in die Feuchtigkeitsbase oder aufs feuchte Gesicht, genau. Und aber auch eben zyklusbedingt, jahreszeitenbedingt. Es hat so viele, also einfach, dass man lernt, so es gibt nicht eine richtige Art, das zu machen für jeden Tag, sondern man muss sich einmal anschauen, wie fühle ich mich heute. Und es ist auch was Intuitives, also auch Hautpflege im Sinne von sich in Verbindung setzen als Ritual, als Selbstliebe-Ritual, und da gehört's halt auch dazu, so hinzuschauen. Ich mache nicht mein gleiches Schema jeden Abend, sondern ich schaue mich wirklich an. Genau.
Ich würde sagen, ihr habt doch auch erkenne dich selbst, oder? Das ist eigentlich auch so unser Motto, dass man da nochmal in die eigene Analyse auch gibt, was brauche ich eigentlich heute?
Ganz genau, ja.
Und das Schöne ist eben auch, dass das durch die Öle halt geht. Also du hast ja bei, was ich gerade erklärt habe, bei den Emulsionen von den Cremes, deswegen gibt es eben Augencreme, Morgen, also Tagespflege, Nachtpflege, weil die eben unterschiedliche Ölanteile haben. Also eine Nachtcreme hat zum Beispiel einen weniger hohen Wasseranteil, einen höheren Ölanteil als jetzt eine Tagespflege. Aber das Schöne ist, wir brauchen ja jetzt dann durch die Verwendung von Öl gar nicht mehr 10 verschiedene Cremes für 10 verschiedene Bedürfnisse, sondern man kann sich das ja ad hoc in dem Moment dann einfach selbst dosieren. Wenn ich jetzt merke, ich habe gerade eigentlich eine gut gepflegte und fast schon eher ein bisschen ölige Haut an dem Tag, dann nehme ich vielleicht einfach nur einen Tropfen Öl, nur so ein ganz kleines bisschen. Und wenn ich heute sage, oh, meine Haut ist ein bisschen spannend, ich hätte Heizungsluft, Wind etc., dann mache ich halt ein bisschen mehr. Und ich kann jeden Tag einfach selbst schauen, was tut mir jetzt gerade gut, was brauche ich. Dann da so ein bisschen an meine persönliche Dosierung einfach anwagen.
Ich wollte es jetzt auch gerade ansprechen, weil ihr habt ja im Sortiment 3 Öle, auch für die verschiedenen Dosha-Typen, Vata, Pitta, Kapha. Und jetzt könnte man ja meinen, wenn man eh schon eher unreine Haut hat oder öligere Haut, warum passt denn Öl eigentlich für alle?
Also Pflanzenöle sind fast zu 70%, also, oder der Prozentanteil können wir lassen, aber zum hohen Prozentanteil, also identisch zu unserem obersten Hautfilm, diesen Hautlipidfilm. Und je nachdem, was wir halt für einen Hauttyp haben, passen verschiedene Pflanzenöle zu unserer Haut und helfen uns, die Hautbarriere zu unterstützen und zu schützen. Und deshalb haben wir zum Beispiel jetzt für eine ölige Haut, gibt es spezielle Öle, die sind nicht komedogen, das heißt, die verstopfen die Poren nicht. Und wir haben zusätzlich noch aus unserem biozertifizierten Kräutergarten Pflanzenauszüge von Pflanzen, die speziell helfen, Entzündungen zu hemmen, Verstopfungen vorzubeugen, ölige Haut zu regulieren. Also es gibt ja so eine Vielfalt von Pflanzen, und aus denen man Öle gewinnen kann, Pflanzenauszüge, die man verwenden kann mit all ihren Kräften und Funktionen. Und das haben wir uns mit unseren Elixieren zugute genommen, gemacht und haben das eben abgestimmt auf die verschiedenen Hauttypen. Und es ist ja auch in jeder Creme ist ein Öl drin. Auch es gibt ganz viele, also ja, es gibt schon ölfreie Emulsionen auch, aber ich glaube, dass eine Haut, die auch ölig ist, kann auch eine gestörte Hautbarriere haben und dann durch dieses Öl, das genau passend ist für sie, dann wieder unterstützt werden, diese Hautbarriere, diese Löcher in dieser oberen Schicht zu reparieren.
Ich wollte gerade beim Kräutergarten einsteigen, weil das ist natürlich super schön, dass ihr da selber auch eure Kräuter anbaut und ihr nehmt so auch heimische Kräuter, oder? Habe ich verstanden? Magst du erzählen, was da so wichtige Kräuter sind, die in Verwendung sind?
Also wir haben halt, deswegen sagen wir auch immer ayurvedisch inspirierte Pflege und nicht ayurvedische Pflege, weil natürlich standardmäßig man unter ayurvedischer, wie jetzt in den klassischen Schriften niedergeschrieben ist, immer auch mit Pflanzen von dort, also mit Neem oder mit eben Auszügen und Kräutern, die eben dort in Indien quasi vorkommen. Und wir haben aber festgestellt, das kann man auch sehr schön sehen, es gibt ja nicht mehr ganz so viele Informationen über europäische Kräuterkunde. Da wurde ja viel mit Beginn der modernen Medizin dann auch einfach für obsolet erklärt. Und wir kommen da jetzt langsam wieder hin, zum Beispiel Hildegard von Bingen, die hat ja auch riesige Lexika angelegt, mit welchen Wirkungen haben Pflanzen. Und da kann man eben sehen, dass die Gunas, also die Eigenschaften, die man auf unsere heimischen Pflanzen hier anwendet, dass das eigentlich komplett das Gleiche ist, auch wie man das jetzt auf die indischen Pflanzen. Also es gibt die, die zusammenziehend wirken, es gibt die, die wärmend wirken, es gibt die, die kühlend wirken. Und wir haben uns sozusagen das dann jetzt zunutze gemacht und haben jetzt beispielsweise bei dem Chita-Öl arbeiten wir halt mit Calendula und Kamille, was wirklich heimische Pflanzen sind, die aber eben beide quasi kühlend und beruhigend wirken, was eben im Ayurveda das Feuer und Chita quasi ausgleichen. Und in dem Vataöl zum Beispiel ist die Nachtkerze, das kennen viele Leute, das ist ja so eine sehr fettige Pflanze und die ist eben für Vata, was ja trocken ist, eben ein wunderschöner Gegenpartner. Und jetzt in dem Kaffeeöl zum Beispiel, da geht es dann eben mehr darum, den Hautstoffwechsel anzuregen und das Ganze so ein bisschen in den Schwung zu bekommen, wie wir es halt versuchen bei Kaffee. Und da arbeiten wir jetzt zum Beispiel dann mit Rosmarin und Vogelmilbe, das ist eigentlich ein Unkraut, aber die haben eben genau diese Eigenschaften, die dann halt genau passen, eben um das Kaffee-Dosha auszugleichen.
Ach, schön. Bevor ich euch jetzt noch abschließend um Tipps für die Zuhörerinnen frage, was sie direkt für die Haut tun können, so einfach ganz Alltägliches, was man vielleicht gar nicht bedenkt, würde ich euch gerne fragen, was so die Philosophie hinter eurem Unternehmen ist. Du hast, also ich habe letztes Mal mit dir gesprochen, ihr seid auch noch quasi ein kleiner Betrieb, mit da arbeitet sogar die Family mit, und wollt ihr da ein bisschen erzählen, wie ihr da so tickt?
Also ich glaube, also so nachhaltig und das alles, ich glaube, das ist eh klar, aber auch für uns ist auch wichtig, dass es minimalistisch ist, also dass wir jetzt nicht noch eine Augencreme rausbringen und dann nochmal 3, 4, 5 verschiedene Produkte, die man eigentlich aus unserer Sicht nicht braucht, dass der Mensch einmal auch nicht überfordert ist, dass die Botschaft einmal auch, dass man versteht, man braucht nicht viel, und von dem ganz wenig, und auch wir müssen nicht die Welt ausbeuten und die Natur, sondern wir nehmen das aus unserem biozertifizierten Garten, was wir brauchen. Es soll alles ein Kreislauf sein. Wir haben auch oft die Frage im Raum, wie weit können wir wachsen und wie lange ist es überhaupt noch nachhaltig? Und letztes Jahr war das öfter mal wirklich ein großes Thema, und wir haben mit Reflexion einfach auch gesagt, na, wir möchten einfach, dass wir alle in unserer Kraft bleiben können, alle die Arbeit, die wir machen, wirklich, redet ja auch oft von Prana, die Energie, die hinter diesen Sachen sind, diese Lebensenergie, glauben halt einfach, dass dieses Handgemachte und nochmal ganz eine andere Kraft hat, wie alles industriell erzeugte. Und ich glaube, wenn man feinstofflich ist und sensibel, man spürt das. Es ist wie wenn man ein Thermomix-Eintopf isst. Ich finde, das hat nochmal eine andere Qualität, ist so als Vergleich. Und dem möchten wir treu bleiben.
Und was heißt handgemacht bei euch?
Ja, das heißt wirklich, dass die Pflanzen beim richtigen Mond geerntet werden, dann direkt in die Auszüge verarbeitet werden. Dann wird es von Hand abgefüllt, die Fläschchen werden desinfiziert, gereinigt. Das ist wirklich wirklich alles von Hand, so wie man es sich vorstellt eigentlich. Dann kommt es weiter in die nächste Station, dann wird es von Hand etikettiert, verpackt, Datum unten noch bei den händisch eingefügt bei unseren Verpackungen. Und wir arbeiten auch derzeit noch nicht mit Fulfillern. Wir haben Verpackstationen in Deutschland, in Österreich, wo dann das auch liebevoll verpackt wird. Und genau, so jeder Prozess ist wirklich noch von einem Mensch gemacht. Also wir haben das.
Ja. Also da steckt viel Liebe drin.
Ja.
Ja, wollt ihr uns abschließend noch Tipps mitgeben für den Alltag, für eine schöne, gesunde Haut?
Also eine Sache, die uns immer total wichtig ist zu sagen, und das mag vielleicht total bescheuert klingen, aber alles, was unser Gesicht, also unser Spezialgebiet ist ja die Gesichtshaut, alles, was unser Gesicht berührt, kann die Haut natürlich auch auf irgendeine Art kontaminieren. Das heißt, wir haben manchmal Leute, die kommen an und die haben hier unten an der Kinnpartie eben Unreinheiten und sagen dann, ja, ich weiß gar nicht, ich habe die sonst ja nirgendwo, warum habe ich die nur hier? Und dann schaut man die halt mal so ein paar Minuten an und die fassen sich halt ständig ins Gesicht und immer an diese gleiche Stelle und immer sind sie da mit den Fingern. Also der erste Tipp tatsächlich, nicht so viel mit den Händen ins Gesicht und alles, was ans Gesicht kommt, also zum Beispiel Handschäden, dass man ein eigenes Gesichtshandtuch hat. Dass man zum Beispiel seine Bettwäsche, also seinen Kopfkissen, wir empfehlen da besonders gerne Seide, weil das eben auch ein tolles Material ist und dafür sorgt, dass die Haut nicht ganz so knitterig ist am nächsten Morgen. Aber eben auch bei normaler Baumwolle, dass man die einfach auch regelmäßig wechselt zum Beispiel. Dass man das Handy desinfiziert. Du glaubst gar nicht, was auf dem Handy alles für Mikroben sind. Und also alles, was sozusagen das Gesicht berührt, dass wir da so ein bisschen drauf schauen. Dann das Nächste, was ich auf jeden Fall auch, wir hatten es jetzt schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, dass wir die Haut als Entgiftungsorgan verstehen und dass wir einfach schauen, dass wir zum Beispiel durch warmes Wasser auch schauen, die Entgiftung, dass wir die noch ein bisschen sanft unterstützen können. Das ist auch eine ganz leicht umzusetzende Sache und die auch sofort Wirkung zeigt. Einmal natürlich für die Hydration, also das natürlich wir auch, wenn wir einen besseren Haushalt haben, das füllt natürlich dann auch die Zellen mit Feuchtigkeit, aber eben auch, um da die Entgiftung zu unterstützen. Was haben wir noch? Dann haben wir auf jeden Fall natürlich das Thema Pflege. Das ist ja natürlich jetzt auch unser Steckenpferd, dass man da einfach schaut, man kann die Haut eben auch überpflegen. Es gibt ja jetzt mittlerweile wahnsinnig viele verschiedene Wirkstoffe und viele Leute experimentieren dann auch rum und haben dann 3, 4, 5 verschiedene Serien, die sie benutzen und dann morgens noch eine andere Creme als abends. Und ich sag mal, alles, was reinkommt, muss ja auch irgendwie verarbeitet werden. Und genau, dass man da auch vielleicht nochmal schaut. Unser Thema ist Minimalismus. Wie finde ich die Pflege, die zu mir passt? Und was brauche ich wirklich? Und dann auch vielleicht den ganzen Rest dann einfach weglassen. Und eben auch sehr kritisch sein. Also wenn wir auf die Inki-Liste schauen, und da sind dann 15, 20 verschiedene Sachen drin. Ich habe zum Beispiel neulich in die Instagram-Falle getappt. Da wurde dann so eine Maske beworben, die so ganz hart wird. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, so eine koreanische. Eine Gelmaske. Und das hat mich dann natürlich dann interessiert, weil ich wollte gerne mal wissen. Und einfach der zweite Inhaltsstoff ist einfach Helikon. Also das ist halt einfach, man muss sich einfach das so ganz plakativ vor Augen führen. Es ist einfach flüssiges Kunststoff, was man sich dann ins Gesicht schmiert. Und die Haut ist halt einfach keine Plastikfolie, sondern eine durchlässige Membran. Und alles, was in der Haut landet, wenn man sich jetzt Voltaren auf eine schmerzende Stelle schmiert, dann merkt man das, dass die Wirkstoffe durch die Haut eben auch dann ins Blut gehen. Und wenn wir uns halt Silikon ins Gesicht schmieren, dann landet das natürlich dann auch da, wo wir es halt einfach nicht haben wollen. Insofern, also seid da wirklich auch kritisch mit den Inhaltsstoffen, sowohl bei Pflege als auch bei Kosmetik.
Mhm. Ja, ich wollte jetzt auch gerade nochmal, vielen Dank, Vera, nur in Richtung Kosmetik oder Make-up, besser gesagt, fragen. Und Bibi, vielleicht magst du da noch was sagen, was du da empfiehlst?
Ja, also gerade auch, also es gilt eigentlich selber wie bei Kosmetik. Man muss wirklich die Inki-Liste genau betrachten. Da gibt es so Apps wie zum Beispiel Kojak, weil ich verstehe, dass man wahrscheinlich, wenn man damit nicht so viel im Hut hat, ist man ein bisschen überfordert. Aber da kann man wirklich den Barcode abscannen und hat schon einen guten Filter. So sieht man gleich die roten Inhaltsstoffe und was die eigentlich machen und was da eigentlich dann drin ist. Dann kann man selber entscheiden, ob man sich das auf die Haut tun möchte oder nicht. Ich finde im Alter, gerade mit Make-up, ich bin gerade selber in einer Phase, wo ich wieder viel mit Mineralpudern arbeite, weil die Haut nicht verstopfen. Das heißt, je nachdem, viele Make-ups, die dann auf Naturbasis sind, haben natürlich auch einen hohen Ölanteil. Und dann muss man natürlich schauen, was sind das jetzt für Öle? Manche arbeiten dann mit Kokosölen, was dann natürlich für eine Haut, die eh schon Unreinheiten hat, nicht geeignet ist und dass man sich da ein bisschen informiert. Aber generell ein Mineralpuder, was nicht pudrig aussieht im Gesicht, schön aufgetragen, schön verteilt, wo die Haut noch komplett atmen kann, wenn man gerne eine Foundation verwendet, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, also wirklich auch bei den Lippenstiften und bei Wimperntuschen. Es gibt mittlerweile schon so tolle Alternativen und Brands, die diese extra Mile gehen. Drum, ich denke mir, ich investiere da gerne. Es gibt auch tolle Instagram-Kanäle und auch Blogs, wo man sich da einfach eigentlich, wenn man sich ein bisschen reinliest, schnell mal ein paar Produktempfehlungen hat. Und es gibt wirklich tolle Produkte da auch schon, dass man da die richtigen Marken unterstützt, also für sich und auch die Umwelt, ja.
Ja, vielen herzlichen Dank euch beiden für euer Wissen und eure Tipps. Das war jetzt richtig spannend und ich hoffe, dass ihr da ganz viele, vieles mitnehmen für die tägliche Hautpflege.
Sehr gerne. Wir können auch, wir sind ja sehr wenige Leute, wie wir jetzt ja schon gesagt haben. Das heißt, also unseren Instagram-Kanal bespielen wir tatsächlich auch selbst. Und wer gerne noch eine Frage beantwortet haben möchte oder uns irgendwie kontaktieren möchte, kann das gerne machen. Also wir antworten dann auch immer persönlich und machen dann noch so kleine Beratungen, auch wenn man nicht genau sicher ist, was braucht jetzt eigentlich. Also
vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall die Website und euren Instagram-Kanal in den Shownotes auch verlinken. Danke euch.
Vielen Dank. Danke, Ursula, für die Einladung.
Wenn du das Gehörte hilfreich für dein Leben findest, dann abonniere unseren Podcast, indem du auf Folgen klickst. Hinterlass uns auch deine Bewertung und hilf so anderen, diesen Podcast zu finden. Wenn du dein Ayurveda-Wissen weiter vertiefen möchtest, wirf gerne einen Blick auf unsere kostenfreien Angebote und unser Kursangebot auf www.jadeflower.academy. Bei uns kannst du lernen, mit Ayurveda die natürliche Intelligenz deines Körpers zu verstehen und seine Zeichen zu lesen. Du hast den Podcast der Jade Flower Academy mit mir, Ursula Feuerherd, gehört.